Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcast. Wir haben uns, oder ich habe mir heute, Peter ist leider heute nicht dabei, ich bin mit der Marina Schulte heute im Podcast. Ja, liebe Marina, du bist Senior Associate bei Taylor Wessing Germany. Erstmal herzlich willkommen und danke, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wenn es vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, Peter und ich sind normalerweise zusammen, deswegen spielen wir uns immer die Bälle zu. Heute bin ich alleine, von dem her starten wir heute rein und in das Gespräch wir zwei. Und bevor wir jetzt noch mehr zu dir und deiner Rolle auch in der Kanzlei erfahren, gib uns vielleicht nochmal oder auch den Zuhörern und Zuhörern so 2, 3 Dinge, die man über dich vielleicht auch im privaten Umfeld wissen darf, wissen sollte.
Gern. Also ich bin auf einer Linie Anwältin, aber daneben auch Mutter von 2 ganz wunderbaren Kindern, die mich in ganz vielen Hinsichten fördern und fordern, was vor allem Sport und Kreativität anbelangt.
Okay, ja gut, kann ich nachvollziehen. Das ist ein Fulltime-Job am Ende des Tages zusätzlich zu deiner Tätigkeit in der Kanzlei.
Definitiv.
Genau. Ja, wunderbar. Marina, du bist jetzt als Anwältin in dem Bereich unterwegs. Gib uns oder hol uns da mal ab, wie vielleicht auch der Weg jetzt war zu Taylor Wessing und da eben auch der Bereich Healthcare, ne, so dein Steckenpferd, wie es dazu gekommen ist, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich gehe eben in den Bereich, beschäftige mich mit dem ganzen Thema Regulation, Medizinrecht, alles, was dazu gehört. Gab es da irgendwie auch so einen bestimmten Grund oder einen bestimmten ein Ereignis, wo du gesagt hast, so jetzt gehe ich da rein, oder bist du reingeschlittert wie viele in die Healthcare-Branche?
Also ich würde behaupten, dass auf anwaltlicher Seite die meisten, die im Healthcare-Bereich sind, im Hintergrund haben, so auch bei mir. Mein Vater war Arzt und okay. Ich habe als noch nicht Teenager, ich weiß gar nicht, wie man das Vorstadium nennt, beschlossen, auch Ärztin zu werden. Mein erstes Buch war Wie funktioniert mein menschlicher Körper? Und ich habe diese Serien geliebt mit diesem Mein Körper und ich. Und im so im Abi-Alter, das war eigentlich kurz nach der Pubertät, aber ich war da wohl noch drin, kam dieses Auflehnerische, ich werde jetzt keine Ärztin, ich studiere Jura, ich mache was ganz Verrücktes so. Und mein Vater war jetzt nur mäßig schockiert über die Berufswahl, aber das wurde erstmal so hingenommen und ich habe kein Fachbezug erstmal mir bei der Universität. Ich habe mich komplett offen aufgestellt und habe auch so das erste und das zweite Staatsexamen verlassen, habe promoviert in einem Thema, das schon auch Medizinrechtsbezüge hat, aber habe das für mich als Hobby betrachtet. Und eigentlich hat meine Familie, mein Mann, alle um mich herum gesagt, warum machst du eigentlich nicht Medizinrecht? Und ich habe das immer abgetan, aber irgendwann gedacht, nö, doch, eigentlich muss es genau das sein, und habe dann beschlossen, mich aktiv also ohne Vorkenntnisse, auf so eine Stelle in der Kanzlei zu bewerben und das fortan weiterzumachen.
Okay, wunderbar. Also dann tatsächlich, so wie du es gesagt hast, einen Bezug, und irgendwann hat sich der Kreis dann geschlossen, ne?
Genau,
hast dich vehement dagegen gewehrt, aber am Ende bist du dann doch wieder irgendwo in dem Bereich gelandet. Wahrscheinlich zur Freude deines Papas, ne? Also dann, genau. Nee, wunderbar. Wenn man jetzt da nochmal reinschaut, du hast jetzt gerade so ein paar Stationen auch beschrieben, gibt es irgendwelche Themenpunkte, wo du sagst, okay, unabhängig jetzt von dem Thema Schwerpunkt Medizinrecht, die Erfahrung auch in anderen Kanzleien, ne, wenn man so ein bisschen auf dein Profil schaut, du hast ja auch in anderen Bereichen gearbeitet, gibt es aber Dinge, wo du sagst, okay, die waren für mich oder sind heute noch absolut wertvoll, die ich mitnehmen kann und transportiert habe aus der Vergangenheit jetzt in die Gegenwart?
Ja, also ich habe maßgeblich in den Kanzleien schon im Medizinrecht und im Gesundheitsrecht gearbeitet, aber jedes Mal ein bisschen anderer Fokus. Mal die Krankenhausperspektive, mal die Krankenhausvergütungsperspektive, mal Medizinprodukte. Und das Medizinrecht oder das Gesundheitsrecht setzt sich ohnehin wie so ein Puzzle zusammen. Das ist keine Materie, die in einem Rechtsbuch drinsteht. Und wenn man das studiert und verstanden hat, hat man das Medizinrecht verstanden, sondern es ist bis heute, dass immer noch ein Puzzleteil dazukommt, wo einem wieder Systematiken klar werden, die man versteht. Das zum einen, aber zum anderen finde ich jetzt auch, ich habe mich früher oft dafür entschuldigt, warum ich so viele verschiedene Kanzleien in meiner Vita habe. Das sehe ich heute aber komplett anders, weil das formt einen in ganz viele Richtungen, also im klaren Nein sagen, aber auch im Schauen, was ist mir eigentlich wichtig beim Beruf, wie stelle ich mir mein Umfeld vor, wie möchte ich gerne arbeiten, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten.
Ja, gute Überleitung. Wer jetzt, also über dich haben wir jetzt einiges erfahren, aber gib uns da auch mal so einen kurzen Abriss zu Taylor Wessing, zu, ja, wie das bei euch im Gesundheitsbereich, im Healthcare-Bereich geclustert ist, ob es da vielleicht nochmal Unterscheidungen gibt oder ob ihr dann schon auch für alle Themen unterwegs seid. Ich weiß, da kommen wir später noch dazu, du brennst für ein ganz bestimmtes Thema, wenn man das so bei LinkedIn verfolgt, deine Postings, aber hol uns mal ab, wie die Kanzlei so ein bisschen strukturiert ist und was auch deine Rolle dort ist, dass die Zuhörer und Zuhörer das einordnen können.
Ja, ich fange mal am besten ganz von vorne an, weil ich bei den meisten davon ausgehe, dass sie hoffentlich nicht täglich Kanzleierfahrung haben. Ich arbeite noch für Servicekanzlei bei Taylor Wessing. Das bedeutet, wir haben alle rechtlichen Themen, die für die Wirtschaft interessant ist und bauen da auf Fachexpertise. Das heißt, dass jeder Anwalt sich hoch spezialisiert und nicht auf verschiedenen Rechtsgebieten tanzt, sondern da ist vielmehr dann so übergreifend der Austausch mit anderen Anwälten gesucht werden. Und ich bin im Bereich Gesundheitsrecht, Healthcare-Bereich, der ist bei Taylor Wessing in Düsseldorf angesiedelt. Es gibt daneben noch eine große Life Science-Sparte, Pharmarecht, Medizinprodukterecht, die ist beispielsweise in München. Und dann sind wir zusammengeschlossen in einer ganz großen Industry Group. Da gehört Gesellschaftsrecht dazu, Arbeitsrecht, M&A, ganz viele Fachexpertisen, die sich spezialisiert haben auf diesen Healthcare-Bereich und die Besonderheiten dieses Bereiches eben können, was es ganz interessant macht, wenn man wirklich auf ganz hohem Niveau einen fachlichen Austausch über Rechtsgebiete hinweg mit Kollegen führen kann.
Jetzt bist du in der Healthcare-Sparte in Düsseldorf, haben wir gerade gehört. Ihr habt ja nicht nur mit Startups zu tun. Wir sind zwar hier ein Startup-Healthcare-Podcast, aber ihr habt ja mit unterschiedlichen, sagen wir, Corporates zu tun, ne? Mit kleinen, großen, vielleicht auch mit Global Playern. Wenn man jetzt da so reinschaut, auch die aktuelle Situation, ich nehme jetzt mal die Dachregion überwiegend, ne? Weil ich gehe auch davon aus, ihr seid auch in anderen Bereichen der Welt unterwegs oder habt da Netzwerke und Expertise. Welches Thema hast du vielleicht oder auch mit deinen Kollegen zusammen aktuell so ein bisschen adressiert, wo du sagst, okay, das ist ein Riesenthema, das wird uns 2025 und dann vielleicht auch 2026 sehr stark begleiten und auch rechtlichen einen sehr großen Einfluss haben auf sämtliche Unternehmen?
Im Healthcare-Bereich sind es gerade mehrere Themen. Also da ist es ganz schwer, mich jetzt auf einen zu fokussieren. Ein großes Thema, was uns gerade beschäftigt, ist die Krankenhausreform. Ein anderes Thema ist das Thema Investoren im VZ, wie sich da zukünftig die Bundesregierung dazu aufstellen wird. Und das dritte Thema, oder beziehungsweise dritte und vierte Thema Pflegeheime, wie es da weitergeht. Und das vierte Thema und eigentlich auch mein Herzensthema ist Digitalisierung im Healthcare-Bereich. Was auch wieder auf alle Branchen im Healthcare-Bereich, also wenn man jetzt ambulant und stationär trennen will, aber alle gleichermaßen trifft.
Okay, ja, aber das sind spannende Themen. Lass uns da vielleicht mal zwei rauspicken und ein bisschen tiefer reingehen. Du hast jetzt gerade auch das mit Pflege, mit den Pflegeeinrichtungen angesprochen und Krankenhaus. Fassen wir das vielleicht auch mal zusammen. Wie sind da gerade deine Einschätzungen? Wir haben jetzt das Krankenhauszukunftsgesetz in Anführungszeichen abgeschlossen. Steht jetzt die nächste Reform vor der Türe? Was sind da so deine Erfahrungen? Vor allem auch dann wieder in der Kombination mit dem Thema Digitalisierung, Innovationen, Zugang von neuen Lösungen. Wo siehst du da die größten Schwierigkeiten, auch gerade in diesem Kontext mit dem neuen Gesetz und mit der Reform?
Ja, also zum einen ist da noch eine andere Baustelle eröffnet worden durch die Krankenhausreform, die eben die Krankenhäuser zusammenführt, die Krankenhäuser jetzt vor eine Schwierigkeit stellen. Aber auf der anderen, wenn man es jetzt nur auf Digitalisierung bringt, ist natürlich immer noch zu wenig Geld und zu wenig Kapazitäten in den Krankenhäusern dafür vorhanden, um das wirklich komplett umzumöbeln. Was auf jeden Fall ein guter und wichtiger Schritt ist, ist jetzt, dass die EPA kommt. Das ist der erste Schritt in die Digitalisierung und das ist ja auch nichts, wo sich jetzt noch irgendein Leistungserbringer davor wehren könnte. Da müssen alle mitmachen. Das sind jetzt auch die Weichen gestellt. Und ich bin wirklich gespannt, was jetzt auch der EPA nachgelagert alles daraus eben erwachsen kann, wenn dieses Fundament mal gegossen ist. Bei dem Pflegeheim ist es noch viel banaler und noch viel stärker fast das Geldthema. Also bei Pflegeheim sprechen, bei Digitalisierung wirklich noch von einem ganz, ganz low level. Da ist man teilweise noch dran, Pflegeheim überhaupt ans WLAN anzubinden. Also da ist, muss man noch nicht irgendwie mit irgendwelchen coolen KI-Projekten irgendwas weitermachen, sondern braucht erstmal ein funktionierendes Internet, dass man bei Pflegeheim überhaupt ansatzweise irgendwas Digitalisierung machen kann.
Ja, das ist tatsächlich, wobei das zieht sich ja die ganze Republik, aber das nur so als Sidekick, ne? Lauter weiße Löcher im Funknetz. Also ja, aber das ist ein Riesenthema, auch bei der EPA sicherlich ganz wichtig, wenn man da reinschaut, was da auch an Daten nachher transportiert wird oder auch verwaltet oder gehostet wird. Wenn wir gerade nochmal bei der EPA bleiben, wie siehst du das rechtlich? Siehst du da Bedenken oder Schwierigkeiten jetzt auch mit dieser Diskussion? Sie ist gestartet in den Pilotregionen. Auf der anderen Seite gab es ja dann diese Verlautbarung des Chaos Computer Clubs, dass es nicht sicher wäre. Wie siehst du das so ein bisschen auch aus rechtlicher als aus Rechtsanwältinnen-Sicht?
Ja, aus Rechts, also ich kann die Brille natürlich nicht nur als Rechtsanwältin aufziehen. Ich gucke das natürlich ein bisschen an, aber das Hauptproblem ist weniger vermutlich die EPA an sich, dass man in die reinkommt, sondern die Zugriffsrechte, der Heilberufsausweis, der einen Schlüssel in diese EPA bildet und dann die einfach gerade aktuell noch nicht so viele, also einfacher gesagt, wenn der Arzt diesen Heilberufsausweis bekommt, es erfolgt gerade absolut keine Belehrung darüber, wie der Arzt mit diesem Heilberufsausweis umgehen muss. Und ich fände das schon mal ein wichtiger Schritt, dass man dem Arzt sagt, pass mal auf, es ist jetzt nicht so gut, wenn du zwei Wartezimmer hast und in jedem Wartezimmer ist ein Card-Reader-Gerät und da steckt der Heilberufsausweis drin, während der Patient da drin sitzt und auf dich wartet. Also das ist einfach noch ein gefährliches Zugangstor, das ist, und wo man vielleicht auch noch mit Sicherheit ein bisschen nachschrauben kann, wenn man einfach bei den Ärzten noch ein bisschen ein Bewusstsein dafür schafft, was diese Zugangsmöglichkeit letztlich bedeutet. Und ich hoffe, dass dann, da bin ich jetzt, ich bin kein IT-Nerd, der irgendwelche Sicherheitssysteme knacken kann, aber dass sich das alles lösen lässt. Ansonsten sehe ich jetzt rechtlich gerade keine Themen, sondern eher auf tatsächlicher Ebene, dass es jetzt einfach implementiert wird. Ich denke, die rechtlichen Themen, die damit verbunden sind, sind alle gelöst. Ja, von der Seite her kann es losgehen.
Okay, wunderbar. Ich denke auch, man sollte jetzt erstmal starten, anfangen. Es wird wie immer bei solchen Themen Probleme geben, was jetzt auch wieder eine wunderbare Überleitung ist. Du hattest vorhin Digital Health angesprochen. Da reden wir natürlich in erster Linie über DIGAs und vielleicht auch DIPAs mit einer kleinen Klammer. Es gibt ja aktuell noch keine DIPA. Wie siehst du da so die aktuelle Entwicklung? Wir haben jetzt 4 Jahre DIGA mit unterschiedlichen, ja, Zugängen, aber auch schon wieder Streichungen. Wie siehst du auch da die rechtlichen Auswirkungen, was jetzt so aktuell auch für die bestehenden, Schrägstrich auch für die neuen Lösungen ansteht?
Also für die DIGAs ist zugegebenermaßen schwer. Es sind eine hohe Hürde an Anforderungen, die man erfüllen muss. Und es ist insbesondere für Startups, die nicht aus dem Bereich kommen, die keine Expertise haben, das ist ein sehr, sehr schwerer Markt. Das ist nicht einfach, das ist nicht trivial, dass man da diese Überwindung, Zulassung, die DIBA-Zulassung erhält. Und man braucht einen langen Atem, man braucht vermutlich viel mehr Geld, als man anfangs gedacht hat. Und ja, muss ein bisschen schauen. Also gerade wird es ja auch immer, die Voraussetzungen werden immer schwerer, eine DIGA zu werden. Ich halte es trotzdem für machbar und möglich. Aber wie gesagt, es ist schon von Vorteil, wenn man vielleicht ein bisschen Know-how in dem Bereich schon mitbringt und sich über das ein oder andere vorher schon bewusst wird. Also da spreche ich zum Beispiel den DIGA-Preis. Und das ist in meiner Wahrnehmung, dass die Startups sich vorher gar keine Gedanken machen, was sie eigentlich damit erzielen. Oder vielleicht haben sie schon eine konkrete Vorstellung, machen sich keine Vorstellung davon, wie der Preis eigentlich berechnet wird für eine Diga. Und da gibt es schon Möglichkeiten, das so ein bisschen auf Plausibilität zu prüfen. Und das wird meistens nicht gemacht. Und dann ist der Fall halt schief, wenn dann entsprechende Preise, die man einkalkuliert hat in den Business Case, nachher nicht erzielt werden können am Markt.
Das ist auch ein wichtiges Thema und wir sind jetzt indirekt bei deinem Herzensthema ja gelandet, ne? Reimbursement, also das Thema Vergütung. Lass uns gerade nochmal in dem Fall, was du gerade beschrieben hast, nochmal kurz reinblicken. Es gibt ja jetzt die DIGA-V, also die DIGA-Verordnung, ne? Und in Zukunft soll ja ein großer Anteil der Vergütung auch über, ja, den Nachweis der Evidenz laufen. Man redet ja so von 20% der Vergütungssumme sind im Endeffekt evidenzbasiert. Siehst oder welche in dem Kontext, welche Herausforderungen siehst du da für die Teams und vor allem auch rechtlicher Natur? Also wenn du jetzt wieder als Rechtsanwältin drauf guckst, wo siehst du da Schwierigkeiten, Probleme auf die Teams zu kommen? Oder gibt es die eigentlich gar nicht, sondern man muss nur seine Hausaufgaben machen, so wie du gerade gesagt hast?
Naja, also erstmal muss man halt bestimmen, was überhaupt, wie man den Erfolg misst, was die erste Schwierigkeit ist. Und dann, wenn man diese Parameter bemessen hat, muss man diese Messung dann auch durchführen, was natürlich wieder ein höherer Aufwand ist, dass man auf einmal so eine Erfolgsmessung überhaupt machen muss. Und die kann ja patient-related sein oder ja, da gibt es ja mehrere Ansätze, wie man das macht. Und das wird auf jeden Fall, wird es zukünftig auch nicht einfacher machen mit dem Preis, dass wir diesen Bestandteil dabei haben. Das heißt nicht, dass der vielleicht, dass ich da jetzt irgendwie mich dazu äußern will, ob ich das gut oder schlecht finde, sondern einfach nur, dass es halt ein dass ich weitere Nachweise erbringen musste, die ich vorher nicht erbringen musste.
Ja, das heißt also, die Studienlage auch vielleicht verändern. Na, wobei
Ja,
ich habe.
also es gibt ja die klinischen Studien auf der einen Seite, die die Evidenz nachweisen und inwiefern sich das kombinieren lässt, da direkt den Erfolg zu messen, das muss man dann schauen oder ob dafür dann wieder separate Studien durchgeführt werden müssen, die dann genau darauf abzielen. Idealerweise kombiniert man das natürlich und braucht da auch wieder entsprechendes Know-how, wie man das am besten kombinieren kann, um möglichst alles auf einmal in Erfahrung zu bringen.
Wenn wir jetzt nochmal dein Herzensthema aufgreifen, Reimbursement, und wie gesagt, wer es noch nicht macht, sollte dir dringend bei LinkedIn folgen. Du stellst da immer sehr spannende, inhaltlich sehr wertvolle Tipps auch zusammen zu diesem Thema. Was kannst du da jetzt den Zuhörern, Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht gerade auch am Anfang stehen, gerade du hast auch die Vergütung angesprochen vorhin im DIGA-Bereich. Was kannst du denen mit an die Hand geben und sagen, okay, also das sind Punkte, das solltet ihr in jedem Fall darauf achten. Klar, es ist jede Vergütungsart oder jeder Zugangsweg ja nachher anders vergütet, aber gibt es da so einen Grundsatz, den die Teams beachten sollten?
Ja, also generell ist es schon mal sehr gut und ein Schritt mehr als andere Startups, wenn man sich von Anfang an Gedanken dazu macht, wenn man erkennt, dass es kein reiner B2C oder B2B-Markt ist, wenn man in das gesetzliche Versicherungssystem rein möchte, weil der Kunde, wenn man den Patienten Kunden nennen möchte, meistens nicht derjenige ist, der zahlt. Zahlen tut dann die Krankenkasse. Dann gibt es aber vielleicht noch jemand, der verordnet. Also hat man auch wieder verschiedene andere Gruppen, das ist dann wieder das Thema für den Vertrieb. Und wenn man sich das schon mal irgendwie bewusst wird, wer eigentlich wie Zielgruppe und adressiert ist, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist mit Sicherheit zu schauen, welchen Weg man in die GKV finden kann. Und da ist ein Weg DIGA, anderer Weg ist beispielsweise Selektivvertrag oder was es eben auch gibt, also Selektivvertrag mit der GKV oder mit der Deutschen Rentenversicherung. Da heißt es nicht Selektivvertrag, aber ähnliches Konstrukt. Oder der Weg der mittelbaren Abrechnung. Und ja, in den von dir besprochenen LinkedIn-Beiträgen versuche ich das ein bisschen runterzubrechen, was mit diesen Begrifflichkeiten gemeint ist und was darunter zu verstehen ist, was das bedeutet, um so eine Handreichung dafür zu bekommen, welchen Weg man geht. Wobei ich gleich dazu sagen muss, es bedeutet nicht zwingend, dass man als Startup nur einen Weg gehen kann. Ich kenne auch Startups, die mehrere Wege fahren und dann von Anfang an auch erstmal schauen müssen, welches ist jetzt der Weg, auf den ich mich als erstes fokussiere? Fokussiere ich mich darauf? Warum gehe ich diesen Weg als erstes? Da stehen auch ganz, ganz viele Überlegungen dahinter, die da einbezogen werden können. Und Ja, wenn man sich dafür mal neben der ganzen Produktentwicklung ein bisschen Zeit nimmt und sich dazu Gedanken macht, das ist dann schon viel gewonnen. Und der zweite Teil ist dann natürlich, wenn man sich für einen Weg entschieden hat, lässt sich schon in gewisser Weise eruieren, was man preistechnisch, was dabei rumkommt, indem man Vergleiche beispielsweise bei Selektivverträgen macht mit Fallgruppen, was hat man sonst bekommen und das dann wieder validiert mit dem, was man eigentlich denkt oder gedacht hat einzunehmen, ob der Business Case dann überhaupt tragfähig ist, vor allem wenn man dann noch anfängt, das mit mal zu schauen, wie viele Patienten gibt es eigentlich überhaupt in dem Bereich. Also das sind Zahlen, an die man oft schwer rankommt, aber wenn man die hat, ist das natürlich ein großer Gewinn, wenn man dann eine Messgröße hat.
Ja, das ist tatsächlich auch die Erfahrung, also kann ich nur bestätigen, die ich mache, wenn ich mit Startups zusammensitze, zusammenarbeite. Na, es gibt mehrere Wege, man sollte schon einen Fokus legen, was glaube ich auch ganz wichtig ist, sich im Vorfeld mal nicht nur mit dem Produkt zu beschäftigen und vielleicht auch nur nicht auch mit der Verordnung, sondern auch tatsächlich mal mit dem gesamten System, wie funktioniert es eigentlich? Weil ich habe oft, ich weiß nicht, wie da deine Praxiserfahrungen sind, aber oft ist so, man möchte natürlich gleich den großen Kuchen haben, sage ich mal, also die Regelversorgung über einen gemeinsamen Bundesausschuss rein und dann ist man gelistet, wobei auch das garantiert ja noch keine Verschreibung und keinen Umsatz, aber anderes Thema. Deswegen mit den Selektivverträgen ist eine super Lösung und du hast es ja angesprochen. Lass uns gerade bei dem Thema auch mal bleiben und dann in die Praxis gehen. Wir versuchen ja auch hier im Podcast immer den angehenden Gründer, Gründerinnen entsprechende Hilfestellung zu geben, Impulse zu geben. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, okay, Marina, spannende Geschichte, liest sich die Posts auf LinkedIn durch, folgt dir und kommt dann zu dir und sagt, ich würde jetzt gern, ich habe hier ein Produkt, eine Lösung. Wie würde dann der weitere Schritt sein in der Praxis? Wie würdet ihr, du oder die Kanzlei, den aufnehmen? Und was wären dann die Schritte? Wie ist da euer Vorgehen mit den Teams?
Das ist auch sehr individuell. Also meistens lohnt es sich erstmal eine Stunde zusammenzusitzen und überhaupt zu gucken, was ist jetzt gerade Sachstand. Und dann kann das entweder in Workshops folgen, die wir dann spezifisch zu Themen geben. Also entweder ganz abstrakt, welche Reimbursement-Systeme gibt es überhaupt? Das ist meistens für ausländische Startups interessant, die vielleicht noch gar nichts vom GKV-System in Deutschland kennen. Wenn man schon weiß, es soll eine DIGA werden, dann bietet sich beispielsweise ein DIGA-Workshop an, wo man sich dann einmal zusammenschließt. Und dann wird es so baukastensystemtechnisch, baut sich das zusammen, wie dann die Beratung weitergeht. Und das kann sein von, wir übernehmen alles, bis hin wir schulen nur dahingehend, dass man ein Gespräch mit dem BfArM führen kann oder also eine tolle Präsentation hat und entsprechend geschult wird. Das ist meistens auch ein Budgetthema bei den Startups, wie viel sie sich von uns dazu kaufen lassen wollen oder eben auch nicht. Aber wie gesagt, es ist ein Baukastensystem, der wirklich dann von diesem Erstgespräch, von dieser Stunde daraus entwickelt werden kann, um zu schauen, wo die Reise dann am besten hingeht.
Jetzt seid ihr ja in erster Linie Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt ein Team kommt? Also ihr eruiert es, ihr ermittelt den Bedarf und jetzt sind wir an dem Punkt, okay, in Richtung Selektivvertrag zum Beispiel dann auch gedacht, vielleicht weil eine DIGA zu groß ist, noch zu teuer für das Team. Wie weit beratet ihr da, beziehungsweise wie unterstützt ihr dann auch zum Beispiel mit dem Thema, okay, Medizinproduktzulassung, die Regulation kennt ihr, da könnt ihr helfen. Macht ihr dann auch die Zulassung und die Beantragung die Risikoklassen mit der MDR oder habt ihr dann wieder Leute oder ein Netzwerk bei euch im Hintergrund, die das abbilden und mit euch da zusammenarbeiten?
Ja, also gerade bei den Medizinprodukten, also generell arbeiten wir da wieder mit Kooperationspartnern zusammen, die vor allem bei den Medizinprodukten sich technisch auskennen und da irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben und bei der technischen Dokumentation helfen können. Genau, und wir werden dann meistens in diesen Zulassungsverfahren in den Punkt eingeschalten, wenn es dann irgendwie einen Streit zu einem bestimmten Thema gibt, das wir vorher bewertet haben, Risikoklasse 1 und dann wird es dann doch irgendwie anders gesehen von der benannten Stelle oder in dem Fall nicht von der benannten Stelle, von einem Wettbewerber, der sagt 2, dass man das dann wieder rechtfertigen kann. Genau, und da wird dann, also es ist eigentlich unumgänglich, dass man da auch mit Expertise von außen zusammenarbeitet, sich auch ständig mit solchen Kooperationspartnern Austausch. Das machen wir wirklich rege, um einen Blick dafür zu haben, wann wer wie ins Boot geholt werden muss. Es ist ja auch so, dass man mit den Kooperationspartnern teilweise Überschneidungen hat, das, in der Tätigkeit, und da so ein bisschen Auge drauf hat, wo es wie wann sinnvoll macht, dass man zusammenarbeitet, dass man jetzt mal einen anderen da drauf schauen lässt, um dann das Maximum und den effizientesten Weg rauszuholen.
Macht auf jeden
Ja.
Fall Sinn. Kann ich mir das in der Praxis so vorstellen? Geht's mal ganz klassisch von mir aus. Zugang zu Krankenkassen. Also ich komme ja ursprünglich aus der Krankenkassenwelt und habe ja den Zugang. Dann hättet ihr so einen Partner und dann würdet ihr schauen, okay, die wollen in den Bereich der Krankenkassen vielleicht auch Selektivverträge machen. Dann wäre es so, dann würdet ihr den Partner mitnehmen, euch abstimmen, das Team dann soweit begleiten. Geht die Begleitung so weit, dass ihr dann auch bei den Vertragsverhandlungen zu Selektivverträgen am Tisch sitzt und das komplett begleitet, ist wahrscheinlich auch eine Frage des Budgets am Ende des Tages, oder?
Genau das. Und jetzt bei den Krankenkassen, da ist es theoretisch möglich, dass wir noch relativ autonom arbeiten. Also bei der Medizinprodukte zulassen, wird es schon schwerer, weil ihr da in die technische Dokumentation reinfällt. Da kann es sein, dass wir nur beispielsweise mit Kontakt vermitteln, weil wir eben schon Kontakte zu den Krankenkassen haben. Wer ist überhaupt da der Ansprechpartner? Also bei den meisten Krankenkassen besteht die Möglichkeit, in Theorie selber vorzusprechen. Die meisten Krankenkassen haben da ja auch Landingpages dafür und so weiter. Nichtsdestotrotz hilft es natürlich manchmal auch, das Vitamin B über einen Ansprechpartner dann den Weg zu machen. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass also die meisten Krankenkassen schon Selektivverträge in den Schubladen haben, die sie dann an die Startups rüberschicken, die wir dann natürlich entsprechend kommentieren und anmerken können. Aber wenn dem nicht so ist, also weil es jetzt einfach so ein spezieller Fall ist, dann sitzen wir natürlich auch mit am Tisch und verhandeln die mit und ja, können dann halt eben auch auf Augenhöhe, also von Jurist zu Jurist sprechen, wenn das dann erforderlich ist in dem einen oder anderen Bereich.
Jetzt wird sicherlich vielleicht der oder die eine andere, die jetzt zuhört, natürlich die Frage im Hinterkopf haben, ja, das klingt alles super, das wäre für mich wichtig, brauche ich, aber kann ich mir eigentlich nicht leisten, weil vielleicht auch so ein bisschen der Mythos oder das vorherrscht, na, ist eh zu teuer, eine Kanzlei zu beauftragen damit. Gibt es da bei euch, ich nenne es jetzt mal irgendwie besondere Startup-Packages, Angebote. Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, okay, ihr unterscheidet nach Firmengröße eventuell oder nach Umsatz? Gibt es sowas?
Wir versuchen das schon zu berücksichtigen, aber ja, haben jetzt nicht irgendwie ein Paket für 1000 Euro und dann ist da irgendwie alles mit drin. Und wenn es immer noch zu teuer ist, dann versucht man eben mit, dass man zumindest Workshops dahingehend gibt, um die Startups zu briefen, wenn die in diese Verhandlungen mit den Krankenkassen gehen, wissen, welche Fragen auf sie zukommen und welche Antworten sie am besten geben und mit welcher Präsentation sie aufwarten, was dann schon preislich besser abgesteckt werden kann, wenn man sagt, das ist jetzt der Workshop, dauert 3 oder 4 Stunden, das ist der Preis, das ist dann natürlich dann noch immer noch günstiger als wenn ich dann damit dabei bin. Also es wird schon versucht aufzufangen und es lohnt sich auf jeden Fall, bei uns mal nachzufragen, was da preislich auf einen zukommt. Das sind wir auch vollkommen frei und wenn das Angebot dann nicht angenommen wird von uns. Aber ja, ich kann alle nur mal zu ermutigen, das Erstgespräch zu suchen. Und ich glaube, wir können schon im Erstgespräch viele Gedanken mitgeben, die den Startups im ersten Schritt weiterhelfen können, ohne dass schon wir konkret mandatiert sind.
Ich denke auch, und auch da wieder musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, sieht man jetzt nicht, aber diese Frage taucht ja immer auf und viele erwarten ja wirklich, dass du aus der Schublade so einen Standardpreis ziehst, ne? Deswegen finde ich das super, wenn ihr da individuell reingeht, auch Alternativen aufzeigt und da auch vielleicht nochmal ein Satz aus meiner Warte kann ich jedem nur empfehlen, mit dir Kontakt aufzunehmen, weil so wie du es gerade beschrieben hast, das ist individuelle, dass man eben schaut, was passt. Okay, wenn es nicht passt, wir finden eine Alternative und vor allem, was viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben. Und das hast du jetzt so ein, zweimal auch im Nebensatz erwähnt. Ihr habt vielleicht auch die Kontakte zur Kasse und umso größer die Kasse, umso sperriger die Strukturen. Und dann habe ich vielleicht einen Ansprechpartner, aber es ist der falsche und dann versandet es. Ich verliere ein halbes Jahr. Ich habe vielleicht dann auch, oder ich gehe in die Suche oder gehe in die Einzelakquise, in die Kaltakquise, ne? Die Zeit kann ich mir sparen, das Geld kann ich mir sparen und dann lieber vielleicht bei euch investieren aus diesem Netzwerk raus. Das ist vielleicht auch mal manchmal mehr wert, wie man am falschen Ende spart, würde ich jetzt behaupten, aus meiner täglichen Erfahrung auch mit den Startups.
Ja, definitiv. Also unser Netzwerk reicht von Krankenkassen zu Leistungserbringern, bekannte Player am Markt. Da gibt es auf jeden Fall genug, also auch für Studien oder so, bei denen man einfach mal jemanden, einen Leistungserbringer braucht und der mit einem zusammenwirkt. Das ist ja auch schon manchmal schwierig. Deswegen ist auch das schon mal, kann man gut in ein Erstgespräch eruieren, ob es da vielleicht Kontaktpunkte gibt, ein Netzwerk von uns, wovon man profitieren kann, wo wir weiterhelfen können.
Jetzt haben wir so beleuchtet, was du für Themenfelder siehst, Schwerpunktthemen, jetzt mal auch die Praxis, wie er arbeitet, ja, mit Startups, wie er da zusammenarbeitet, erklärt. Immer mit auch in dem Blick auf den deutschen Markt. Lass uns mal so ein bisschen rauszoomen in die restlichen Märkte. Funktioniert es da analog, dass ihr sagt, okay, es ist für uns eigentlich egal, ist es Dachregion oder ist es, keine Ahnung, welcher Markt auf der Welt? Auch da arbeiten wir mit Kooperationspartnern zusammen. Mal die eine Frage und die zweite direkt vielleicht gleich hinterher. Siehst du, wenn ich mich jetzt als deutsches Startup nach außen bewege, siehst du da rechtliche Hürden oder gerade Herausforderungen auf die Teams zu kommen in nächster Zeit, wo man sagt, okay, die sollten Teams auf jeden Fall aus rechtlicher Perspektive gerade auf dem Schirm haben und beachten und sich damit auseinandersetzen?
Ja, also zum einen Taylor Wessing gibt es in mehreren Ländern oder wir haben Partnerkanzleien. In der Dachregion sind wir in Österreich vertreten, in Schweiz haben wir Kooperationskanzleien. Dann sind wir beispielsweise in Europa, in Spanien, in Frankreich, in der UK vertreten. Da kriegt man natürlich auch ein bisschen mit, wie es da funktioniert. Beim Thema DIGA sind wir in Deutschland ja Vorreiter. Das gibt es so noch nicht. Österreich startet gerade Pilotprojekte und schaut, wie wir Deutschen das machen. Die anderen Länder schauen gefühlt auch ein bisschen rüber. Es gibt natürlich Länder wie Dänemark oder also die ganzen nordischen Länder, die vielleicht ein Stück weiter sind, was Telemedizin anbelangt. Das hängt aber auch damit zusammen, das muss man wirklich sagen, dass das System von denen mit der, ich will es jetzt gerade mal EPA nennen, aber das ist falsch, aber so diese Digitalisierung des Bürgers schon viel weiter ist und man ausgehend davon natürlich auch schon ganz anders aufsetzen kann. Deswegen meinte ich auch ganz anfangs, dass ich die EPA für so wichtig halte, um das überhaupt vorwärts zu machen. Wir haben interessanterweise auch manchmal Anfragen von Mandanten, die erstmal darauf abzielen, wo fange ich an, auf welchem Markt? Und dann fragen wir bei unseren Partnerkanzleien oder Kooperationspartnern, erstmal machen wir kurz eine Marktanalyse rechtlich für dieses Produkt jetzt gemünzt. Also beispielsweise, der will ganz klar einen Selektivvertrag machen, wo dann abgefragt wird, in Frankreich gibt es sowas und wie funktioniert das? Dass man mal kurz so einen Überblick bekommt, sich das anschauen kann und daraufhin entscheiden kann, in welchen Markt gehe ich jetzt konkret rein. Und die zweite Frage, du meintest, was mit dem Außenauftritt, die konnte ich noch nicht ganz fassen. Vielleicht magst du die noch mal kurz für mich präzisieren.
Ja, wie gesagt, gibt's jetzt gerade Themen. Also ich sitze, also praktisches Beispiel, ich bin Startup in Deutschland, möchte jetzt ins Ausland. Siehst du da jetzt auch vielleicht in naher Zukunft Themen auf die Teams zukommen, bei einer Internationalisierung nenne ich es mal, wo du sagst, okay, das ist ein rechtliches Thema, das ist vielleicht in Deutschland nicht so präsent, aber in der Rest der Welt. Das solltet ihr unbedingt auf dem Schirm haben, so ähnlich wie wir gerade über die Krankenkassen gesprochen haben, nach innen. Ja, gibt es da was nach außen, wo du sagst, okay, also das ist, und du hast ja gerade so ein bisschen die Länder aufgeführt, auch schon so ein paar Beispiele, wo du aber sagst, wenn ich da so mal einen Schnitt mache, das sollte auf jeden Fall beachtet werden und das unterscheidet sich auf jeden Fall von Deutschland und ist auch wichtig, frühzeitig zu erkennen, um wieder Geld, Zeit zu sparen, vielleicht auch rechtlich nicht, also ne, haftungstechnisch nicht belangt zu werden. Gibt es da Themen, wo du sagst, okay, die kommen jetzt aktuell oder vielleicht auch in naher Zukunft auf die Teams zu, auf die
Also
Unternehmen?
das Thema, was auf jeden Fall da immer mitschwingt, ist Datenschutz, dass man sich nicht, wenn man in Deutschland den Datenschutz erfüllt, auf die sichere Seite stellen kann, dass es überall auch erfüllt ist. Also es gibt schon sehr viele europäische Normen in dem Zusammenhang. Auch die MDR ist ja eine europäische Norm. Aber trotz allem darf man nicht vergessen, dass es in Europa trotzdem in jedem Land noch Besonderheiten und Eigenheiten gibt und man sich irgendwie drauf verlassen kann. Das sind alles europäische Normen. Wenn ich das in Deutschland erfülle, dann erfülle ich das auf jeden Fall schon mal in jedem anderen europäischen Land. Ich denke schon, dass Deutschland ein mit am meisten regulierten Land in dem Bereich ist, sodass man, wenn man in Deutschland viel erfüllt, das dann in den meisten anderen Ländern auch erfüllen wird. Ich denke da beispielsweise auch an das Heilmittelwerbegesetz, was jetzt bei Telemedizin die Werbung in Deutschland sehr groß einschränkt oder beziehungsweise eine Ungewissheit mit sich bringt, was darf ich eigentlich bewerben und was nicht. Das mag in anderen Ländern anders sein. Wenn man jetzt auf den amerikanischen Markt schaut, da ist natürlich die Vorgaben von der FDA spielen da ein besonderes Augenmerk. Und da muss man halt schauen, wenn man MDR-konform ist, heißt das nicht automatisch, dass man FDA-konform ist, dass man das genauso, da so genauso lange Zeitschiene einplanen muss, um das zu machen. Und andersrum auch, dass FDA einem in Europa nicht weiterhilft bezüglich der MDR und solche Konformitätsbewertungsverfahren, da einfach auch genug Zeit für einkalkuliert, dass das nochmal in osteuropäischen Ländern hinzukommen kann.
Wir fragen unsere Startups und die Gäste am Ende auch immer, wenn wir so über die Lösung gesprochen haben und auch den Werdegang und vielleicht die letzten 2, 3 Jahre, fragen wir immer so ein bisschen das Thema Erfolg ab. Ne? Jetzt ist es vielleicht bei dir ein bisschen schwieriger zu sagen, welche Erfolge hast du erzielt? Okay, dann, ne, das könnte man mal schauen, aber gibt es tatsächlich Lösungen, Teams, und egal jetzt auch in welcher Größenordnung, wo ihr sagt, okay, oder wo du sagst, das war für mich eine erfolgreiche Umsetzung, da haben wir was, also wirklich super gemacht, erreicht, vielleicht auch was nach außen ausgestrahlt ist, wo eher das Team dann im Vordergrund stand, weniger ihr als Kanzlei, aber ja, du oder das Team im Hintergrund gewirkt habt. Kannst du da einen Erfolg teilen? Ist es möglich, auch mit dem Blick auf Thema Datenschutz, was wir ja gerade hatten, ne? Ist sowas machbar? Hast du
Also
ein
ich
Thema?
bin da natürlich der Verschwiegenheit unterworfen,
Klar.
aber ich kann es natürlich abstrakt beschreiben. Also wir hatten natürlich schon Startups, die inzwischen sich Grown-Ups nennen und ganz gute Umsätze verdienen, die regelmäßig Fragestellungen an uns, also die mit einer Ausgangsfragestellung kommen. Meistens werden die Fragestellungen nicht irgendwann alle mal beantwortet, sondern es kommen immer neue dazu. Und da ist man ein bisschen stolz mit drauf. Und wo wir als Taylor Wessing in unserem Team besonders drauf stolz sind, wir begleiten auch viele Transaktionen. Bei den Transaktionen führen wir erstmal eine Due Diligence durch. Und wir sind da sehr streng bei der Due Diligence. Wir schauen uns wirklich, wir gucken uns das auf Herz und Nieren an und sehen einfach am Markt, dass da unsere Qualität da bisher für uns gesprochen hat, weil wir umgekehrt in letzter Zeit mehr und mehr Fälle auch auf dem Tisch haben, bei denen Due Diligence durchgeführt wurden, nicht von uns und mit weniger großem Sorgfaltsmaßstab, weil das vielleicht auch so vom Mandanten gewünscht ist, also nicht, dass die anderen Kanzleien das nicht könnten und jetzt ganz, ganz große Compliance-Themen damit einhergehen. Und das ist auch nochmal ein Thema, für das ich gerne Werbung machen möchte, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich irgendwie beteiligen will oder einkaufen will. Also schon der Schritt weiter gedacht, dass da so eine Due Diligence, eine rechtliche Due Diligence und bei Medizinprodukten wahrscheinlich auch eine technische Due Diligence, dass das schon Sinn macht, das ordentlich zu machen und da vielleicht auch ein paar Euro mehr zu bezahlen, weil es einfach, ja, ordentlich geprüft wird.
Also halten wir fest, es ist wie mit allen Themen, frühzeitig mit euch sprechen, drüber schauen lassen, dann vielleicht ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, ne, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn man so schön sagt, dann wird es meistens teurer und kostet noch mehr Zeit. Und vielleicht hängt so da die ganze Unternehmung nachher dran, die ganze Lösung. Ja, das halten wir fest. Marina, wir sind gestartet beim Podcast. Mit ein paar Einblicken persönlicher Art zu dir und zu deinem Umfeld. Wir fragen auch immer am Schluss und schließen den Podcast in der Regel auch mit so 2 persönlichen Fragen ab. Und da ist natürlich jetzt spannend zu hören, mit 2 kleinen Kindern, gibt es eine Morgenroutine für dich, um gesund in den Tag zu starten?
Also das Gute ist, es gibt auf jeden Fall schon mal eine Routine, die ist, glaube ich, das Wichtigste mit Kindern. Und ich wünschte jetzt an der Stelle, dass ich sagen kann, ich mache jeden Morgen erstmal eine 30-minütige Meditation. Das mache ich nicht, mit einer kleinen Ausnahme. Freitagmorgens mache ich tatsächlich erstmal Sport, bevor ich weitermache. Das aber nur dank der Unterstützung von meinem Mann, der an dem Tag die Kinder macht und übernimmt, dass mir das möglich ist. Und ansonsten ist es jetzt vielleicht noch nicht am Morgen, wäre es bei uns sehr stressig und sehr durchgetaktet, dass ich viel Zeit für Self-Care und Me-Time habe. Das nicht. Ich würde sagen, durch die Unterstützung von meiner Familie habe ich da schon sehr viel Zeit für, also wird mir für sehr viel Zeit für mich einberaumt. Die nehme ich mir auch, um vor allem halt Sport machen zu können und da irgendwie aktiv zu werden. Das ist aber nicht immer nur auf den Morgen gemünzt.
Okay. Und direkt die Frage angeschlossen. Wir fragen immer andersrum. Es gibt relativ viele Mythen rund ums Thema Gesundheit oder auch in anderen Bereichen oder vielleicht auch zum Thema Regulation mit dem Blick, ne, auf deine Person. Gibt es einen Mythos, wo du sagst, ja, hier ist jetzt die Chance, den aus dem Weg zu räumen und den möchte ich jetzt unbedingt kommunizieren?
Ein Mythos generell aufs Leben bezogen.
Entweder direkt aufs Leben bezogen oder halt, wie gesagt, eben, wo du sagst, okay, also was weiß ich, ist es ein Mythos? Vielleicht ist es auch ein Mythos, das, was du vorhin gesagt hast. Wenn ich in Deutschland, na, datenschutzkonform bin, bin ich für den Rest der Welt auch, weil immer alle sagen, wir hätten die schärfste Datenschutzregulierung. Vielleicht ist das auch ein Mythos. Also
Ja.
es kann in vielen Bereichen sein. Es kann auch ein gesundheitlicher Mythos sein. Also da haben wir auch schon alles gehört, ne, dass der eine sagt, okay, also es ist halt eben ein Mythos, wenn ich Spinat esse, dann sehe ich nachher aus wie Popeye, ne, so ungefähr, und ist nur gesund, wenn der Rest nicht passt. Also es gibt ja so verschiedene Mythen.
Ja, also ernährungstechnisch glaube ich persönlich nicht an so Low Carb oder Low Fett Geschichten, oder Intervallfasten. Also generell glaube ich nicht an Diäten. Und ansonsten ein Mythos generell, der sich jetzt auf meine Arbeitswelt bezieht, das fällt mir jetzt gerade schwer, dass ich da ein unter, also da ein Sprechen vielleicht dahingehend noch, dass anders als man denkt, wir Anwälte, wir streiten gar nicht gerne. Also das kommt vielleicht auch aufs Rechtsgebiet an. Ich selbst bin aber in einem Rechtsgebiet, wo ich mich selten streiten muss. Also es gibt schon
Gut.
Verhandlungen, aber nichts, wo ich jetzt meine Fäuste auspacken muss oder wo ich mit hochrotem Kopf rausgehe, wenn ich mich in Rage reden muss.
Okay, gut. Ist ja dann wieder positiv für deine Gesundheit, ne, weil das Herz nicht schneller rennt und der Blutdruck steigt. Also von dem her halten wir fest, der Mythos, ne, also auch Anwälte streiten nicht immer gerne. Genau. Und ansonsten, Marina, wenn dir noch was einfällt, dann kannst du ja vielleicht einmal mit dem Reimbursement-Thema aussetzen. Ein Mythos mal bei LinkedIn veröffentlichen, einen Beitrag, bringt mich dann auch zur letzten Frage. Wir finden dich auf LinkedIn, das haben wir schon gehört. Wo kann man dich noch finden, kontaktieren? Und vor allem, wer das jetzt gehört hat, ich meine, wir hatten es vorhin auch schon, aber wer darf und sollte sich unbedingt bei dir melden, auch mit dir vernetzen? Genau, das ist
Ja.
jetzt der Aufruf nach draußen.
Ja, also ihr könnt mich über alle gängigen Wege erreichen, LinkedIn, E-Mail, Telefon, da bin ich erreichbar. Ich habe dieses Jahr eine Reihe von Veranstaltungen, die im Digital Healthcare-Bereich sind, also DEMEA, HealthTech Munich und möglicherweise auch Amsterdam, Hauptstadtkongress, bei denen ich anwesend sein werde und auch gerne das Gespräch mit allen möglichen Teilnehmern suche. Ja, und melden darf sich jeder, der zum Thema Reimbursement aus welcher Perspektive auch immer eine Fragestellung hat, der sich das einmal erklären lassen will, wie das funktioniert und welche Gesichtspunkte da sind. Ich spreche da sehr gerne drüber und auch erstmal losgelöst von einer Mandatierung. Genau, und für die Startups natürlich ganz besonders, wenn die einmal so kurz, dass ich ein paar Gedanken dazu teilen kann, was im Business Case, in der Perspektive, in diesen Punkten vielleicht bedacht werden muss, dass man zumindest so einen kleinen Anschub hat, ein bisschen was zum Nachdenken hat, was man da einbauen kann.
Wunderbar. Dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit, für die super praxisnahen, den super praxisnahen Bezug, die vielen Tipps. Ich denke, dass sich jeder, der das gehört hat, gerade in der Phase ist zu gründen oder vielleicht auch in der Skalierung ist, sich wiederfindet und vielleicht auch, wenn er genau hingehört hat, auch schon mal gesagt hat, okay, na, der eine oder andere Fehler oder da hätte ich mal fragen sollen. Also vielen lieben Dank. Und ja, dann schließen wir die Folge hier. Wir hören uns nächste Woche nochmal zur Quick-Tipp-Folge, wo wir auch nochmal praxisnah berichten werden. Du vielleicht nochmal ein paar Insights gibst. Du hast gerade schon ein paar Dinge auch angesprochen, die sich da wiederfinden. Also vielen Dank für deine Zeit und ja, alles
Vielen Dank
Gute.
auch dir für die Möglichkeit, hier mein Wissen zu teilen.
Ja, hat mich super gefreut und
Ich auch.
Dankeschön und bleib gesund. Und wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche nochmal. Liebe Grüße.
Bis
Tschüss.
bald. Tschüss.